Ich wollte nur an eins erinnern, was ich vergessen hatte, zum Methodischen. Das heißt ja schon Vorlesungen mit Diskussionsmöglichkeit. Also sollen sich schon einmischen und nicht einfach so denken, was erzählt ihr da alles so daher, ob es wahr oder falsch ist und was ich mir so dazu denken soll, sondern wir können es ja schon diskutieren, nicht? So, nachhaken. Also diese Konzeption zu sagen, weder noch behaupte ich, ist einfach nicht lebbar von dort her, wenn ich eben, was ich rein in der Theorie machen könnte, aber nicht, wenn ich die Theorie mit Leben gleichsetze. Und das ist ja klassischerweise auch die Sicht der Philosophie. Das hat ja vor allen Dingen Adot ausgearbeitet, bitte. Nee, das wollte er eben gerade vermeiden, denn wenn ich sowohl als auch sage, dann kann ich ja in den Widerspruch kommen. Ich kann nicht sagen, das hier ist sowohl rot wie schwarz oder so, oder das ist sowohl Holz wie nicht Holz. Dann bin ich eigentlich im Nicht-Widerspruchssatz. Und die Gegner behaupten, dass man denen unterstellt, man will sie eigentlich unter diesen Druck des Nicht-Widerspruchssatzes setzen. Das nennen die immer Erpressung durch die Alternative. Wie das in dem Entweder-Oder drin steckt und wo dann die richtige Antwort, also behaupten die, heißt, nein, es gibt noch ein drittes. Denn mit dem Nicht-Widerspruchssatz verbindet sich ja zugleich der Satz vom sogenannten ausgeschlossenen Dritten. Also der Nicht-Widerspruchssatz sagt, etwas kann zur selben Zeit, unter derselben Rücksicht, einer selben Wirklichkeit nicht zu- und abgesprochen werden. Ich kann nicht sagen, jetzt und hier ist das Pult aus Holz und es ist nicht aus Holz. Oder jetzt und hier reden wir über den Agnostizismus und reden nicht darüber. Darauf hat schon, das kann man auch nicht mehr beweisen, weil man das schon gleich benutzen muss. Dazu hat Kant Platon gesagt, wenn man das leugnet, dann vernäht man sich und dem Gegner den Mund. Und der Aristoteles sagt an der berühmten Stelle, man kann so Leute nicht von den Pflanzen unterscheiden. Denn wenn ich sowohl sage, es ist so, wie es ist nicht so, wie es ist sowohl als auch oder weder noch, wenn ich das einfach so alles sage, dann habe ich gar nichts gesagt. Und das war die Begründung, die dort war. Und die behaupteten, das war denen evident, dass das nicht bloß ein Denk-, sondern ein Seinsgesetz ist, dass das hier zusammenfällt. Es kann also nicht bloß nicht denken, dass dieser Tisch zugleich ein Tisch ist und dann unter derselben Rücksicht auch nicht. Sondern das kann auch nicht sein. Und das fällt zusammen und das merkt jeder. Das war also diese Überzeugung. Und damit verknüpft sich dann der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Wenn ich das in dieser Form mache, als A und als Nicht-A, dann gibt es kein Drittes dazu. Es gibt natürlich andere Fälle, wo jemand sowas falsch konstruiert und dann kann man was Drittes dazu finden. Das gehörte dann schon zu diesen Disputationsregeln, dass man vielleicht zeigen kann, Disjunctio non est completa heißt das da. Dass man dann zeigen kann, das stimmt nicht, hier stimmt es, da kann man nichts dran machen. Nicht? Aber wenn da jemand zum Beispiel A oder B hinschreibt, dann kann schon jemand kommen und sagen, wieso, gibt doch noch C. Das ist noch gar nicht ausgemacht, dass es nur A und B gibt. Und solche Wege, Sie erinnern sich, wir hatten das beim letzten Mal in einem sehr prominenten Beispiel, wo dem Thomas gesagt wird, entweder will Gott das Böse oder er will, dass das Böse nicht ist. Wie sieht das nun aus? Nicht? Wenn er das Böse will, ist er böse. Wenn er will, dass es nicht ist, wieso ist es dann? Wo er doch allmächtig ist und sagt, nein, da gibt es noch ein drittes, außer wollen das und wollen das nicht, gibt es noch nicht wollen das. Und das ist ein drittes, das ist nicht identisch mit den beiden anderen. Und das kann man dort unterbringen, wo man sagt, zulassen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Der andere denkt, er hat es doch hier komplett gesagt. Entweder will Gott das oder will das nicht. Und was ist dann mit der Welt, wie die aussieht? Und sagt der Thomas, nein, es gibt noch anderes, nicht wollen das. Damit sind die Probleme nicht gelöst. Aber es zeigt sich, dass hier noch Probleme zu lösen sind eben. Während wenn man es bloß bis dorthin sähe, wäre es schon gelaufen. Insofern ist das natürlich wichtig, ob ich im Einzelfall zeigen kann. Das Ganze erschwert sich dann nochmal dadurch, dass man ganz formal quasi mathematisch dreiwertige Logiken einfach eingeführt hat. Es kommt nämlich darauf an, wie ich wahr definiere. Wenn ich wahr definiere als erkanntermaßen wahr und falsch als erkanntermaßen falsch, dann gibt es natürlich noch als drittes unentscheidbar, ich weiß es nicht. Aber natürlich nur um den Preis, dass ich dieses wahr und falsch umdefiniert habe. Aber solche Logiken sind dann entwickelt worden in der Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert. Genau wie man dasselbe ja in der Mathematik dann gemacht hat, als man dort gesagt hat, ich habe nicht euklidische Geometrien. Ich habe zum Beispiel die Geometrie, wenn ich ein Dreieck auf eine Kugel male, außen drauf, dann hat die drei rechte Winkel. Das Dreieck, das ich da male. Wenn ich das vom Pol gehen lasse bis zum Mittelpol und dann kommt hier der Strich so und dann kommt der andere hier so runter, dann ist das jedes Mal ein Viertelbogen und das sind drei rechte Winkel. Oder zum Beispiel, wenn ich auf einer Kugel einen Kreis ziehe und mache durch den Kreis, durch einen Punkt davon eine Parallele, da kann ich sogar noch machen. Bin ich da? Nein? Da geht es nicht. Die läuft auch da über den. Die kann nicht vorbei. Wenn sie genau durch die Mitte läuft, durch den Punkt läuft, dann gibt es da auch keine Parallele. Wichtig ist nur der andere Punkt, wenn Sie jetzt statt einer Kugel einen Sattel malen, also Sattel sich vorstellen, und da läuft eine Linie durch und machen jetzt zu einem Punkt, der außerhalb dieser Linie eine Linie durch, da können Sie unendlich viele Linien durchziehen, die niemals die andere schneiden. Hier schneiden sich alle Linien, wenn Sie sie über den Nord- und Südpol führen. Da gibt es gar nicht anders. Hier kommen Sie nicht drum herum. Hier gibt es keine Parallele, so muss man sagen. Hier gibt es keine Parallele, weil wenn Sie immer den Großkreis nehmen, dann schneiden die sich. Und beim Sattel können Sie viele Parallelen malen und die schneiden nie. Nicht? Sattel, also wie ich mir vorstelle, nicht so gebogen, dann geht in der Mitte, lassen Sie eine Linie durchlaufen und dann machen Sie rechts oder links einen Punkt hin und dann können Sie dazu sehr viele Linien ziehen, die laufen dann so ein bisschen hinauf und so, je nachdem, wie steil Sie den Sattel machen. Also solche Dinge, wo man sogar Bilder nochmal dafür gefunden hat, so hat man also gesagt, wenn ich Wahrheit umdefiniere und sage, wahr heißt nicht einfach bloß, es ist so, sondern ich weiß, dass es so ist, dann habe ich eine dreiwertige Logik. Wobei ich immer gesagt habe, das kannst du dir gern so sagen, nur ist die dreiwertige Logik selber immer noch mal zweiwertig untergriffen. Denn entweder das ist eine dreiwertige Logik oder es ist nicht eine dreiwertige Logik. Deswegen habe ich auch das Argument nie akzeptiert, zu sagen, es sei nur westlich, in Asien gilt das nicht, das ist nicht wahr. Wo ich immer gesagt habe, wenn Sie da eine Sitzung machen beim Zen-Meister und schreiben hinterher Ihr Gedicht, weil Sie meinen, Sie hätten die Erleuchtung, dann wird er Ihnen schon sagen, entweder Sie haben sie oder Sie haben sie nicht. Entweder oder, da gibt es gar nichts anderes. Nicht? Aber das sind so die Versuche zu meinen, ich komme dem aus an diesem Punkt. Und nochmal, wenn ich jetzt sage, sowohl als auch, das ist schwierig. Das gibt es natürlich auch, dass ich da zeigen kann, das widerspricht sich in Wirklichkeit nicht. Was wir noch im Seminar obendrein noch lesen, da lesen wir ja so Texte vom Samstag früh vom Blondel, der nennt das Paradox. Paradox ist etwas, wo ich etwas nicht von etwas nicht zeigen kann, dass es ein Widerspruch ist, aber es auf der anderen Seite nicht vereinbaren kann. Ich muss also einen Unterschied machen zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Viele Leute setzen das gleich. Die denken, wenn ich es nicht zusammen denken kann, dann widerspricht sich's. Das ist noch gar nicht ausgemacht. Bloß weil ich es nicht zusammenkriege, muss es sich noch nicht widersprechen. Ich meine, das sei die Logik von Geheimnis, Unvereinbarkeit. Also ich kann nicht zeigen, wie ein Gott in drei Personen da ist. Ich kann nicht zeigen, richtig, wie Allmacht und Freiheit zusammengeht oder Leib und Seele oder haufenweise solche Punkte. Glaubt der Glaubende, der glaubt das prinzipiell, dass niemand das je wird erweisen können, einen Widerspruch nachweisen kann. Aber das ist eine Glaubensaussage. Auf der Ebene der Wissenschaft kann ich nur jeden Versuch, mir einen Widerspruch nachzuweisen, abwehren. Aber ich bringe es nicht fertig, grundsätzlich eine Argumentation so vorzulegen, dass damit klar ist, hier gibt es nie einen Widerspruch. Das ist der Punkt. Das wäre also die logische Seite von Geheimnis. Geheimnis ist natürlich kein Rätsel und kein Rum, sondern Geheimnis ist, dass etwas mich umgibt und ich stecke drin. Aber wenn ich es mal logisch verwandle, habe ich immer gesagt, sieht das so aus? Ich denke rational auf der Weise und komme zu diesem Satz. Ich denke rational in der Weise hoch und komme zu diesem Satz. Und jetzt kriege ich die beiden Sätze nicht zusammen. Und ich bleibe rational, behaupte ich, solange ich das hier erstmal rational war und das rational war und ich zweitens die Versuche, mir hier einen Widerspruch nachzuweisen, rational abweisen kann. Ich kann aber nicht zeigen, man kann nicht von mir verlangen, dass ich zeigen kann, dass ich die ein für alle Mal abweise oder dass ich gar positiv zeigen kann, wie die sich miteinander verbinden. Sodass man also leben kann mit Unvereinbarkeiten, während man nicht leben dürfte mit Widersprüchlichen. Hier könnte man zum Beispiel sowohl als auch sagen, nicht? Aber die Frage ist, wie kann ich es vertreten? Also ich muss dann wenigstens hier rational das hier aufbringen und muss hier abwehren können, dass die Leute zeigen, dass sich das widerspricht. Eben, entweder oder geht hier nicht, eben, das wäre der Versuch, den der andere machen würde. Der andere will natürlich versuchen, mir ein Entweder-Oder zu konstruieren. Er will sagen, entweder ein Gott oder drei. Aber nicht einer in drei, das ist das Hexen-Einmal-Eins. Und dass man sagen muss, nein, hier geht es nicht um Hexen-Einmal-Eins, sie liegen auch nicht auf derselben Ebene, sonst ein Gott und drei Personen, wie immer man, welche Ausdrücke man einführt, die muss man auch wieder umschreiben und versuchen zu definieren und begründen. Und dann geht da natürlich der Streit weiter. Also dann hier gibt es keine innere Logik zu erkennen, sondern ich erkenne hier logisch, dort logisch. Und hier muss es reichen, Versuche abzuwehren, und zwar konkret jeweils, die versuchen, einen Widerspruch nachzuweisen. Dann habe ich es mit einem sogenannten strikten Geheimnis zu tun. Das gibt es nochmal. Aber das liegt hier auf dem Weg zunächst mal nicht vor. Und der meint eben nun, statt sich dadurch die Alternative erpressen zu lassen mit dem Entweder-Oder, gehe ich aufs Weder-Noch und ich halte mich einfach offen. Es kann Weder-Noch sein. Ich behaupte weder, es gibt Gott, noch behaupte ich, es ist klar, dass es keinen gibt, sondern ich sage einfach, wir wissen es nicht. Das wäre ja genauso dieses Zwischendurch. Und jetzt ist die Frage, kann ich mich mit dem Nichtwissen wirklich beruhigen? Oder ist das nicht so, dass der Mensch so gebaut ist, dass ihn das umtreibt? Und ich meine, man kann dann zeigen, dass er immer wieder eigentlich begrenzte Wahrheiten und Güter unangemessen überhöht und die vollpackt, da würde dann, eine Formel dafür hat Scheler geprägt, der hat gesagt, wer keinen Gott hat, hat einen Götzen. Also irgendeine Absolutheitssphäre führt jemand ein, von woher er seine Wertungen stuft, seine Vorlieben, das, wofür er eintritt und wogegen er sich wendet, das kann man versuchen rauszukriegen. Und kann dann, Scheler nennt das Absolutsphäre. Und sagen, was bestimmt dich vor allen Dingen in deinem Handeln und deinem Vorgehen oder all dem, von woher du wertest, beurteilst, das kann man ja versuchen mal rauszukriegen. Und das wäre dann so die Gottesdefinition, wie sie etwa Luther im großen Katechismus einführt, wenn er sagt, das, worauf man sich verlässt, worauf man vertraut, was dort ist, das nenne ich Gott. Erstmal. Das ist damit gemeint, das, worauf sich jemand eigentlich stützt, was für ihn das Höchste ist oder wie immer. Und da ist eben die Frage, ob man das nochmal offen halten kann. Und das meint der Pascal, wenn er sagt, eigentlich habe ich dann, ich habe diese drei Möglichkeiten, entweder ich glaube wirklich an etwas Konkretes oder ich leugne, dass es das nicht gibt, ist ja auch eine Position, oder ich halte eben fest den Zweifel, diese Ungewissheit, dass ich es nicht weiß. Und für alle drei brauche ich ja auch wieder nochmal Gründe. Das muss ja eigentlich rational vertreten werden. Versuchen die ja auch. Also natürlich sagen die Agnostiker und die Skeptiker, das ist das einzig Rationale, hier zu sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und werden es nicht wissen. Nur, dass das wieder auch nochmal eine Form tatsächlich des Glaubens ist. Also daran liegt mir, dass ich um diese Absolutheitssphäre nicht drumherum komme. Und dass deswegen sich das Problem der Toleranz für alle stellt. Es ist nicht wahr, dass sich das Problem der Toleranz bloß für Gläubige stellt. Stellt sich für Ungläubige genauso. In allen möglichen Feldern. Nochmal ein anderer Gedanke ist, dass die Leute meinen, wenn ich solche grundsätzlichen Fragen weglasse, würden die Menschen friedlich. Das ist schon überhaupt nicht zu sehen, denn wenn man sich nicht den Kopf in religiösen Fragen einschlägt, dann tut man es wegen Absatzmärkten. Ist doch nicht so, dass die Welt friedlich wird, weil die Leute nicht mehr an Gott glauben und dass wir alle werden brüderlich, nachdem man den Vater umgebracht hat. So sieht es doch nicht aus. Nicht? Das ist ja auch nochmal ein spezifischer Vorwurf, der da nochmal kommt in diesem Zusammenhang. Nicht? Und der, finde ich, der hängt nun wirklich in der Luft. Denn rechthaberisch und intolerant und verbot kann man zu jeder Theorie sein. Das ist egal, welche das ist. Und man kann dann vielleicht noch ein drittes anmerken, dass dann, das kann man dann sicher auch zeigen phänomenologisch, dass diese Absolutheitssphäre, um mal diesen Ausdruck vom Scheler zu übernehmen, wenn man den hat, dass dann auch so pseudoreligiöse Kategorien damit hineinkommen, also Kreuzzuggedanken und Reinigung, wenn Sie denken, mit welcher Massivität eigentlich Aufklärung betrieben worden ist oder Revolution, wie das immer mit Blut gegangen ist, die Revolution in der Neuzeit. Das ging doch da, also ganz wenige Revolutionen hat es doch friedlich gegeben. Gut, die Nelkenrevolution da in Portugal und bei uns ist es mit dem Fall der Mauer auch ja sehr friedlich gelaufen, nicht? Aber da war ja auch nicht so eine große, also Umwälzung im schlechten Sinn nochmal. Also es war irgendwie schon zerbrochen, da kann man nur die äußeren Umstände dazu nehmen. Aber wo jetzt jemand wirklich so was völlig Neues einführt, hat es doch genauso diesen Einsatz gegeben, dass man sagt, nein, da muss ich doch die Feinde der Revolution beseitigen und das geht nicht anders. Und dann wird das aufgeladen entsprechend. In der Wissenschaft sowieso, was gibt es da für Kämpfe? Diese ganzen Gedanken, dass die Leute ihr Leben opfern, dass die Schulen da sind und diese ganzen Fronten mit Abfall und Treue oder so, wenn man das so sieht, kann ja gucken. Also ich finde, ein besonders schönes Beispiel oder eben nicht schönes Beispiel ist die Psychoanalyse mit den Schulen von Freud und so herum, mit den Schülern, nicht? Was da alles so gelaufen ist, dann immer diese Parteiungen auseinanderfallen, wie es das halt so dann in den Religionen auch gibt. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, dass gerade Versuche, den absoluten Frieden herzustellen, immer wieder zu neuen Kämpfen führen. Spähmann hat das in einem sehr schönen Essay, den wir vor Jahren auch hier zusammen gelesen haben, in diesem Reklamheftchen auch aufgenommen, wo er nachweist, dass die Philosophie eine institutionalisierte Kriseninstitution ist. Das heißt, ich kann eigentlich nur eine vielleicht von allen akzeptierte Philosophiedefinition vorlegen und die heißt Streit um grundsätzliche, um wesentliche Fragen. Und sobald einer meint, die Fragen seien beantwortet, steht sofort einer auf und sagt nein und dann legt es nochmal los. Also wenn so einer kommt wie der Hegel, der erstmal sagt, jetzt ist eigentlich alles erledigt und alles bei mir drin, nicht, bricht der deutsche Idealismus zusammen und die fangen wieder ganz neu anders an. Hat der Marx ja auch so formuliert in seinen Notizen für seine Dissertation. Der sagt, es ist eigentlich Schluss mit der Philosophie, jetzt muss die Philosophie irgendwie ins Leben gehen und hat so diese Parallele gezogen, wie beim Shakespeare mit dem Cäsar, nicht der Cäsar tot, da ist also so ein großer Mann ist tot und dann geht es dann weiter und wir schauen uns, wir wandeln zwischen seinen Riesenbeinen und schauen uns um nach einem schnöden Grab. Nicht? Weil da einfach dann niemand dran reicht. So sagt er, also in dem Sinne, man kann nicht den Hegel nochmal überbieten, man kann nur sagen, Schluss mit der Philosophie, jetzt machen wir praktisch Revolution. Und nennen das dann Philosophie. Nicht? Also, dass man so irgendwie sowas so drehen kann und in der Form. Und so kann man das zeigen. Also, dass hier das Eintreten fürs Absolute gerade immer zu Spaltungen führt. Bei Hegel heißt das, der Sieg einer Partei führt zu ihrer Spaltung.
Brauchen wir ein Bewusstsein für diese Offenheit, um unsere Begrenztheit annehmen zu können?
Ich meine, dass das unbedingt hingehört und ich finde, dass das genau ja auch das Angebot dieser großen Religionen ist, zu sagen, wir sind mit einem Wort, wir sind Geistwesen, aber geschaffene Geistwesen. Das heißt, wir sind also die Formel, die dann ein reformatorischer Theologe geprägt hat, war finitum capax infiniti. Wir sind endlich, aber des Unendlichen fähig. Dieses Capax halte ich nicht für so glücklich, weil das so klingt, als würde ich das Unendliche greifen. Ich würde besser sagen, ich lasse mich vom Unendlichen ergreifen. Das wäre meine Formel. Nicht? Aber diese berühmte Formel war die finitum capax infiniti, diese Spannung. Und dagegen gibt es eben die beiden Fronten. Die einen sagen, wenn du finitum bist, kannst du auch nur Endliches greifen. Die Stimmen sind unzählbar in der Antike schon. Mensch, denke Menschliches. Endliches, denke Endliches. Lass die Götter, für dich ist das zu denken. Bei Pope heißt es dann hinterher, the proper study of mankind is man. Also immer dieser Gedanke, Sterbliche denkt Sterbliches, beim Pindar und so. Also immerfort tauchen so Formeln auf, zu sagen, wenn du Finitum bist, kannst du nicht mit dem Infinitum zu tun haben. Der andere Straßengraben, wenn du es mit dem Infinitum zu tun hast, bist du selber unendlich. Was mein ich nannte, schwindet, ich gebe mich dem Unermesslichen dahin, bin alles, bin nur es. Das ist der junge Hegel. Das ist also die andere Lösung. Ich bin nicht endlich, sondern weil ich das Unendliche denken kann, bin ich selber unendlich. Und beides mit üblen Folgen. Und das Richtige wäre festzuhalten, die Scholastiker haben dann diese Unterscheidung gemacht zwischen id quod und modus quo. Ich denke auf endliche Weise das Unendliche. Ich denke also nicht bloß Endliches. Ich denke wirklich das Unendliche. Das ist ja das Tolle. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen noch nachweisen können, uns kann es gar nicht geben. Nein, aber das können wir. Wir können das Unendliche denken auf endliche Weise. Auf endliche Weise. Und die andere Form ist falsch, zu sagen, wenn endlich, kann ich auch nur Endliches denken. Und dafür gab es ja klassischerweise immer schon die Bilder, dass wir zum Beispiel mit unserem kleinen Auge einen großen Berg sehen können. Also dieses Bild der Perspektive, dass ich von einem Punkt aus alles in den Blick nehmen kann. Darf ich mir noch nicht einbilden, ich wäre damit unendlich geworden. Also diese Spannung, wie Sie es formuliert haben, einerseits begrenzt, andererseits offen. Das genau wäre es. Und dann sieht man sofort, dass dazu auch gehört, dass ich nicht genau angeben kann, wie offen und wie begrenzt ich bin, sondern dass das genau von Fall zu Fall kommen wird. Ich kann eben nicht sagen, bis dorthin kann ich denken und dann ist Schluss. Sondern heute komme ich eben vielleicht nicht weiter. Jetzt bin ich müde, mache ich Schluss und morgen geht es vielleicht einen Schritt weiter oder vielleicht weniger weit als heute, weiß man nicht. Weil Grenze nicht das ist, was ich mir setze, sondern woran ich stoße.
Das wäre doch genau das Thema in unserer heutigen Zeit, dass das ja dieses Vertrauen gibt, dieses Urvertrauen,
so ist, diese Gelassenheit. Ja, wenn man die hätte, eben nicht. Und die sagen, die kann man eben nicht haben, denn ich kann das Ganze ja auch, Lessing nochmal, beschreiben als ein ständiges Mich-Irren. Und das haben sie auch als Blick auf die Philosophiegeschichte. Deswegen bin ich ja gegen so Bücher wie Sophies Welt. Und bei Hegel so dagegen, in seinem Gutachten für den Minister, im Kultusminister in Berlin, dass er sagt, man denkt sich, Philosophiegeschichte wäre das Richtige für die Schule, sagt er, auf keinen Fall. Denn das führt nur dazu, dass die Leute sich so irgendwelche abgekürzten Schemata in den Kopf holen und zu einer Halbbildung, die nur eingebildet macht. Dann laufen die rum, der eine war so blöd und sagt, alles kommt aus dem Wasser, der nächste so, alles kommt aus der Luft, der dritte, alles aus dem Feuer, komisch, komisch, ne? Oder so, ne? Und keiner denkt über die eigentlichen Probleme nach, die da drin stecken. Deswegen sagte ich, ich muss mit den Sachfragen anfangen und nicht mit der Geschichte. Und deswegen, das ist ein spannendes Buch mit Sophies Welt, das ist wahr. Aber ich finde es ein Verhängnis, jetzt mal pathetisch gesagt, unter dieser Rücksicht, wofür es eigentlich geschrieben ist, hat ja ein Lehrer geschrieben, nicht? Und eigentlich für die Schule. Und dafür finde ich es nun denkbar unglücklich. Weil ich da nämlich nur so die abgezogenen Ergebnisse nehme, während es ganz wichtig ist, beim Philosophieren, das meint ja Kant, wenn er sagt, ich will nicht Philosophie lehren, sondern Philosophie rennen, dass ich mich einlasse auf dieses zusammen ernsthafte Mitdenken am Problem, so wie wir es ein bisschen probieren, ja. Natürlich ist dann auch gut, mache ich ja auch dauernd, wissen Sie, also Informationen, sagt, das hat schon einer mal so gesagt und so gesagt, denn man muss ja nicht alle Räder neu entdecken, wenn das andere schon gemacht haben, aber der Kern ist tatsächlich diese systematische Frage, was kann man dort machen? Also, dass man da hinguckt, und da, also wir stehen da, wie weit kann ich jetzt gehen, kommen, wie sieht das aus, um diese Offenheit zu halten?
Gehört dazu auch, dass ich die Spannung eben zwischen endlichem Leben und unendlichem, das gilt es ja auch auszuhalten.
Da erst recht, denn diese Philosophie ist ja nur ein Teil davon. Entscheidend ist es ja im Leben auszuhalten, mit unserer Sehnsucht nach dem Glück und nach dem Guten und nach dem Rausschieben des Todes und was immer ich nehme, klar, das, wo es genau darauf ankommt und wo man ja sofort sieht, einerseits diese Selbstübersteigerung, Inflation, dass man sich da einbildet, was weiß ich, und auf der anderen Seite diese Form, dass man resigniert, während es eben darauf ankäme, auch unterwegs zu bleiben. Aber nicht, weil der Weg das Ziel ist, nicht? Sondern weil es ums Unterwegsbleiben geht. Also für mich zum Beispiel fand ich jetzt ganz eindrucksvoll, was der Schlingensief aus seiner Krankheit gemacht hat. Nicht? Was war das für ein Ekel? war für ein schwieriger Mensch, sagen wir mal so. Ne? Also vorweg. Nicht? Und jetzt stellt er sich dahin und schreibt also da so ein Buch und vertritt das. Und ich habe es nicht gesehen, meine Frau hat es gesehen. Ich war irgendwo wieder beim Reden irgendwo. Er war ja in der Talkshow dabei bei Gerd Schlingensief, nicht? Der einfach dermaßen authentisch und aufregend sagt, ich habe jetzt einfach eine Menge kapiert, dass es nicht dauernd bloß um mich geht. Also ich gucken muss, wie geht's, was ist meine Mutter, was sind, ist meine Frau, was sind also meine Lebensgefährtin, was sind die und so, dass er das nimmt angesichts dessen. Dass er da wieder entdeckt, redet wieder davon, dass er so lange Messdiener war, vorher hatte sich aber alles das nur lustig gemacht, nicht? Wenn das dabei herausspringt, dann kann man immer noch nicht von außen sagen, keiner darf das sagen, wie schön, dass er jetzt den Krebs da hat, nicht? Oder so, die Frage ist, was er selber sagt. Und wo Leute sowas sagen, ich hab, dadurch bin ich zu was durchgestoßen, habe was entdeckt. Nicht? Ja, Schicksal. Ja, aber eben im wörtlichen Sinn, wirklich geschickt und so. Und dann nochmal, von außen ist überhaupt nichts zu sagen, sondern es einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass es so etwas gibt, dass jemand dazu durchstößt, zu sagen, hier offenbar wäre ich anders nicht zur Vernunft gekommen. Das ist mir geschenkt worden, dass da eben die Gewichte zurechtgerückt werden. Lewis spricht zu Sachen auch an, sagte, dass es das offenbar gibt, dass man also erst nicht, als ob da Schmerz was Tolles wäre oder so, dass aber manche Leute erst durch so etwas aus, enttäuscht werden, aus ihrer Täuschung herauskommen und dass man in so einem Punkt dann sagen wird, das ist gut. Aus dieser Situation, ja, eben wie der. Nicht? Das sind dann wirklich Wege, wo das auftaucht. Der hört dann, da ist dann auch die allgemeine Theodizee-Frage, die eine ganz ernste ist und die alle ja umtreibt, die ist an der Stelle aber dann erstmal erledigt. Das ist nicht für ihn eine Frage. Also das ist jetzt mein Weg gewesen. Anders ging es offenbar nicht, um mich da aufzuwecken. Sodass er dann in seinem Buch ja auch geschrieben hat, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er laut, sie sind das Megafon Gottes. Klingt ein bisschen vollmundig, nicht? Aber er weiß, woher er das sagt. Denn er war selber hat das eben deutlich gesehen, auch in der Spannung ja bei ihm. Der hat ja ein Buch geschrieben, ein sehr schönes Buch, Pieper hat es übersetzt mit seiner Frau, über den Schmerz, das im Original heißt Problem of Pain. Damit völlig klar ist, hier geht es um die Theorie der Sache. Und dann hat er nach dem Tod seiner Frau nochmal eingeschrieben, das heißt A Grief Observed, wo so die ganze Verzweiflung und das Tom und alles so mit drin ist und wo er dann da drin in diesem Buch auch schon schreibt, das ist das Einzige, was zu seinen Lebzeiten nicht unter seinem Namen erschienen ist. Das heißt, ganz frühe Gedichte waren von ihm auch, aber später nicht mehr. Das späte Buch hat unter dem Mutternamen seiner, unter dem Mädchennamen seiner Mutter rausgebracht. Da sagt er dann, mein Glaube ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus und das zeigt, dass ich nicht richtig geglaubt habe vorher. Natürlich habe ich da gescheit dahergeredet über Schmerz und Leid und Klagen, wusste auch, dass andere Leute sterben und andere Leute krank werden und andere Leute ihren liebsten Menschen verlieren und alles, aber ihm war es ja nicht begegnet. Und jetzt begegnet es ihm und dann sagt er, klappt erstmal sein Glaube zusammen wie ein Kartenhaus. Man tobt er erstmal um sich und so, wobei man auch nicht vergessen darf, dass auch das Buch schon literarisch gestaltet ist. Es ist nicht einfach bloß so dahergeschrieben.
Bitte.
Das ist der C.S. Lewis, den ich ja oft nenne, weil er so einer meiner Lieblingsleute ist. Ne? Und das, diese beiden Bücher, das eine heißt also Über den Schmerz, im Original Problem of Pain. Das hat also Pieper und seine Frau übersetzt in den Neuauflagen. Diese Übersetzungsproblematik bei Lewis ist eine Sache für sich, weil da sind auch viele Fehler drin oder so. Aber da gibt es das also auf Deutsch in irgendwelchen Ausgaben immer wieder. Und das andere heißt im Original A Grief Observed. Das ist schwer zu übersetzen. Also Grief natürlich Schmerz, Kummer. Observe heißt sowohl beobachten, aber auch beobachten im Sinn, wie man sagt, ich beobachte eine Regel oder ich halte das Fasten oder so. Das heißt auch Observe. Ja? Also müssen alle diese Bedeutungen mithören. Einerseits, dass er hier sein eigenes Leiden in den Blick nimmt, aber auch, dass er es durchleidet, wir sagen dann Trauerarbeit leistet oder so, das steckt alles in diesem Begriff mit drin. Im Deutschen hat es geheißen, glaube ich, bei der ersten Ausgabe über die menschliche Trauer und jetzt heißt es, glaube ich, über die Trauer oder so ähnlich. Das ist ja das Problem, dass das dauernd wieder in irgendeinem anderen Verlag neu rauskommt, dass das da ziemlich durcheinander geht immer damit. Und da in diesem zweiten Buch, wo er da so eben drunter leidet, er hat ja diese Joy Davidman da auf dem Sterbebett geheiratet und hat dann also standesamtlich hatte er schon vorher geheiratet, aber jetzt auch kirchlich. Und dann hat er einen seiner Schüler, einen Benediktinerpater, über sie beten lassen. Und dann ist sie tatsächlich erstmal wieder so gesund geworden, dass sie sogar, also an sich sollte die ja sterben jetzt. Und dann also Tag vorher oder zwei hat man gedacht, das ist sowieso Schluss. Sie ist so weit wieder gesund geworden, dass sie sogar zwar mit Rollstuhl und so nach Griechenland gefahren sind und da Urlaub gemacht haben. Und nach 3 Jahren ist dann dieser Knochenkrebs wieder ausgebrochen und dann ist sie gestorben. Und das war dann für ihn also wirklich erstmal vernichten. Und da schreibt er eben, mein Glaube fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Und von dort her gibt es in einem Teil der Lewis-Literatur, geht auf einen gewissen Beverslois zurück, die These, dass er ab dort den Glauben verloren habe. Das kommt auch etwas unglücklich und schief und nicht besonders gut in dem Film der Shadowlands heraus. Da sieht es auch so aus, als wäre er am Ende vollkommen, also Schluss. Und das ist nicht richtig, das ist nicht wahr. Sondern er kommt in diesem Buch selber nochmal dahin und sagt, gerade dass ich jetzt entdecke, dass mein bisheriger Glaube wie ein Krankenhaus zusammengefallen ist, dafür muss ich doch Gott dankbar sein. Und das hätte ich nicht gemerkt, wenn ich nicht in diese Situation gekommen wäre, schreibt er da selber. Also so ähnlich wie beim Schlingensief jetzt auch. Nicht? Das hat, er erlebt das jetzt, kriegt das so mit und sagt, jetzt erst sehe ich, was eigentlich Glauben hieße. Vorher habe ich mir da zum Kopf so daher. Nicht? Und jetzt habe ich hier gesehen, so geht es eben nicht. Das war ein Scheinglaube, irgendwie bloß so im Kopf, aber nicht richtig gelebt, dass das dahin gehört. Das hat er auch früher schon dazu gesagt. Es ist schön, wie er das Buch über das Problem of Pain anfängt, wo er nämlich sagt, er schreibt dieses Buch nicht, um den Leuten klarzumachen, wie man mit Schmerzen umgeht. Sagt er, da ist er der schlechteste Mensch dazu. Sagt er, da kommt, sind doch keine Bücher wichtig, sondern da braucht man ein bisschen Unerschrockenheit und Mut und so, die dorthin gehört und Gottesliebe. Das sagt er schon. Also er weiß das alles, nicht? Nur das eine ist, ob man weiß, ob es bloß im Kopf sitzt oder wo es sitzt, nicht? Und als es ihn dann jetzt so erwischt, klappt es ihm doch zusammen, baut sie aber daraus auf, weil er das kapiert und sagt von dort her, aha, das war also nochmal ein ganz wichtiger Weg Gottes für mich, sodass er es dann von dort her annehmen kann. Und sagt, vorher hat er nämlich die Hypothese gemacht, die Theorie hat gesagt, Gott ist also ein kosmischer Sadist. Während er uns da die Freude nimmt, bereitet er das nächste Unglück vor. Sagt er, so ein Blödsinn habe ich da geredet, aber die Hypothese brauche ich nicht mehr, die verliert jede ihrer Bedeutung, denn ich sehe, wofür ich das nötig hatte. Jetzt habe ich es begriffen. Nochmal, sowas kann niemand einem anderen Menschen sagen von außen. Aber jemand selber kann es von sich sagen. Ja. Nicht? Und das beantwortet auch nicht die Theodizee-Frage, dass wir uns recht verstehen. Das habe ich jetzt hier nicht vorgetragen als Antwort auf die Theodizee-Frage. Ich sage ja immer, die hat keine Antwort, die bleibt offen. Aber dass es für das Leben Einzelner in diese Richtung eine Beantwortung geben kann und dass diese Menschen dann auch ein Stück weit mehr anderen helfen können, als jemand, die das nicht erlebt haben, die, so wie ich so gern sage, dann so unheilbar gesund sind. Da ist dann nichts zu wollen, nicht? Zum Wohl, dass es immer dazu kommt.
Aber normalerweise ist doch jeder von uns erstmal so, wenn ich eine Bewegung mache, dass ich sie so ausführe, dass ich mich nicht verletze.
Ist auch völlig richtig. Ja, ja, klar. Soll auch sein.
Das ist dann ein Geschehen, wo es ein Akzident ist. Also
ja,
ein,
ja.
Nicht mehr ganz beherrschbar.
Ja, ja. Nee, nee, also das.
Oder
ja. So ist es. Also
das
schon gar nicht. Also fürs Ritzen bin ich überhaupt nicht. Nicht? Also das gehört. Nicht. Nein, nein, nicht. Ich meine, ein anderes Thema sind schon die asketischen Übungen der geistlichen Tradition, die es ja nicht bloß also im Christentum gibt, sondern auch in anderen Religionen. Und da meine ich, sollte man ernst machen, dass das heißt Askese, das heißt wörtlich Übung, also was wir Training nennen. Das heißt in diesem Wissen drauf, dass wirkliche Rücksichtnahme und sich in den Dienst anderer stellen, immer auch was mit Schmerz zu tun hat und aushalten und dass das vernünftigerweise vorher geübt werden sollte und dass eine Zeit, die so wehleidig ist wie unsere, dann zugleich natürlich auch eine Zeit von massivem Egoismus ist. Man hier sagt, hoffentlich, ich will mir jedenfalls nicht wehtun. Nicht? Also da muss man das dann schon einordnen, wenn die Leute zu rasch nämlich sagen, ja, ja, das Christentum, das badet da in Schmerzen. So einfach ist das nicht. Sondern es gibt eben einfach diese Dimension der Übung. Wenn ich Dinge nicht geübt habe, eine gewisse Fertigkeit und Festigkeit, dass ich nicht bei allem immer gleich Aua und sonst wie schreie, dann kann ich überhaupt nichts Vernünftiges tun oder arbeiten. Das ist der eine Feld. Zweitens kommt für das Christentum noch was Spezifisches dazu, dass nämlich der Gründer dieser Leute, dieser Gemeinschaft, so gestorben ist in diesem Leiden. Und da kann man dann schon nochmal darüber nachdenken, ob es nicht nochmal diese Dimension gibt, auf die ja dann auch Leute hinweisen, dass man sagen kann, ich möchte es eigentlich nicht besser haben als mein Herr. Ich komme mir unwohl vor, wenn es mir gut geht und ich denke, wie er gelitten hat oder so, dass ich das mitteilen möchte, dass ich mit dazugehöre. Da haben wir schon mal davon gesprochen, dass das in anderen Zusammenhängen ja auch auftaucht, zum Beispiel beim Heran von Vildonie, wo der so eine Geschichte schreibt von so einem Ehepaar, wo der Mann einen Unfall beim Turnier hat und mit einem Auge blind wird und jetzt dauernd rumjammert, er passt nicht mehr zu seiner Frau, bis sie sich ein Auge aussticht und sagt, jetzt halt den Mund, wir gehören wieder zusammen. Nicht? Also so einfach so aus der Liebe zum Zusammengehören. Und wo Meister Eckhart das dann in der Predigt benutzt für die Menschwerdung Gottes. Sagt Gott, sieht, wie der Mensch leidet. Und dann sagt er, da will ich nicht hinter zurückstehen. Sterben kann ich auch. Was die griechischen Götter nicht konnten. Nicht? Also das ist nochmal ein Grund, der nochmal dazu kommt im Christentum, wo man aufpassen muss, wo man bei wem darüber redet. Aber wenn man es im Ganzen behandelt, gehört das mit dazu. Also diese eine Dimension der Askese, der Einübung, das ist eine ganz simple Sache. Das müsste eigentlich einleuchten, dass man das einzuüben hat, wenn man wirklich hilfreich und nützlich sein will, dass man dann nicht dauernd gehandicapt sein kann, weil man zu edepetet oder zu empfindlich oder sonst was ist. Nicht? Aber dann gibt es noch diese Dimension des mit dazugehören zu ihm. So wie er dann zu den Dreien da sagte, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Nicht? So diese Dimension. Das muss ja niemand teilen, aber jemand, der sich dann da so aufregt über die Algophilie der Christen, der sollte wenigstens mal darüber nachdenken, dass es auch diese Dimension gibt. Dass das eine Gefahr ist, dass es eine eigentümliche Faszination durch den Schmerz gibt, das haben aber gerade die geistlichen Lehrer immer gewusst. Das kann man also in den Texten nachlesen, dass die aufpassen müssen. Das sieht man bei den Texten, wie das ist, wenn sich da irgendein Novize geißelt oder so Geschichten, dass das natürlich genauestens überwacht und kontrolliert werden muss. Und auch weil diese Fündlein moderner Tiefenpsychologie hatten die auch. Und die Frage ist, wo man da hinschlägt und all die Geschichten, das müssen wir gar nicht verbreiten. Ich habe mich nur sehr gewundert, was man da im Fernsehen zwischendurch zu hören kriegt. Mal irgendwann entsinne ich mich vor Jahren mal so eine Sendung über das Geißeln im Opus Dei oder so. Der so einen Therapeut dahinstellt und hat so einen Brustton der Überzeugung da losgelegt, was das alles für sexuelle Perversionen sein könnten. Natürlich wissen wir, dass es da eine Lederszene gibt, nicht? Aber das ist nun wahrhaftig nicht alles zum Thema. Nicht? Also, dass man da wirklich gucken könnte. Nicht? Ist doch verrückt. Nicht? Also, drum meine ich, müsste man das mit hineinnehmen. Aber hier geht es erstmal darum, in diesem konkreten Fall, dass der Schmerz diesen einzelnen Menschen aufweckt und ihn da was entdecken lässt. Und er sieht, mein Glaube war bisher keiner. Und dann dankbar ist dafür. Nochmal, deswegen haben wir das niemandem anzuwünschen oder anzutun, nicht? Überhaupt nicht, weil wir niemanden auf die Probe stellen dürfen. Aber dass es sowas gibt und dass das möglich wäre und dass das andere ein bisschen naiv ist, wenn man das überhaupt nicht mitsieht, das traue ich mir schon sehr deutlich zu sagen. Dass da einfach nochmal andere Dimensionen hineingehören. Und dass das gewusst wurde in der Tradition auch der anderen Religionen. Eine andere Dimension kriegt das Ganze wiederum nochmal damit, wenn Sie jetzt in das asiatische Mönchtum gucken, wo ja Individualität nicht sein soll. Damit kriegt ja alles nochmal ein ganz anderes Vorzeichen, wenn Individualität als solches ein Unglück ist und eigentlich überwunden werden muss. Während ja in den drei Schöpfungsreligionen es ja darum geht, dass eigentlich das Individuum sein soll, dass es von Gott beim Namen gerufen ist. Und ihm wiederum beim Islam, muss ich ja gestehen, finde ich es halt schon etwas mager. Da ist ja mit Gottes Schauer nicht zu reden, sondern die kriegen da oben ihre paradiesischen Freuden. Nicht? Gott taucht da etwas weniger auf dabei, weil er eben so groß ist und sich entzieht. Er ist auch dort nicht da. Nicht? Während für die Juden ist der Himmel natürlich die himmlische Liturgie. Und für die Christen ist es an sich auch, wenn sie die sogenannten Präfation nehmen, die Hochgebete nicht, der katholischen Liturgie, dann ist da von den Engeln die Rede, in deren Lobpreis man einstimmt. Das ist da gedacht. Also es geht wirklich um Gott, uns gegenüber zu Gott, nicht zu irgendwelchen Pflanzen, Früchten und sonstigen Vergnügungen. Nicht, das kommt dann nochmal da hinein. Aber Also wenn ich nämlich die Wahrheit überhaupt bestreite, dann gibt es ja auch keine Wahrhaftigkeit. Ich meine, das sollte man festhalten. Das ist ja so eine Form, die oft begegnet. Es gibt keine Wahrheit, aber ich bin wenigstens wahrhaftig. Was soll das heißen? Wahrhaftigkeit gibt es nur, wenn ich der Wahrheit treu bin. Und deswegen bin ich ja so gegen diesen Satz da von Nietzsche, dass er sagt, diese Antwort des Pilatus, was ist schon Wahrheit, das sei die größte Urbanität aller Zeiten. Ich muss sagen, nein, das ist ja ein Satz, der es eben erlaubt, einen Unschuldigen einfach umzubringen, weil es einem selber sonst Schwierigkeiten kriegt. Warum soll man wahrhaftig sein, wenn es keine Wahrheit gibt? Ich muss also sagen, wahrhaftig heißt doch der Wahrheit die Ehre geben, und dann sage ich den Leuten immer, bitte frag mal, was das für eine Wahrheit ist. Sätze haben keine Ehre. Also deswegen hängt das tatsächlich am Kern an diesem Wahrheitsanspruch. Erstmal ich, jeder, der redet oder handelt, beansprucht Wahrheit für das, was er sagt. Deswegen fühlen wir uns ja so, irritiert, wenn jemand einem sagt, es ist nicht wahr, was Sie da sagen. Es ist nicht richtig, was Sie da tun oder so. Also ist an sich so stillschweigend in unserem Handeln und Reden der Anspruch mit drinnen, ich sage die Wahrheit und ich handle richtig. Kann man an dieser Irritation festmachen. Deswegen verteidigen sich Leute oder rechtfertigen sich. Ich meine, dass das hier einfach auftaucht oder drinnen sitzt und gegeben ist. Automatisch schon. Dass das mit hineingehört. Und dass ich das nie einfach beiseite lassen kann. Und damit ist es da schon gegeben. Also gibt es Menschlichkeit ohne diesen Anspruch. Also ich selber mache den Anspruch, richtig und gut zu handeln. Und das kann ich dann gleich näher so ausdrücken. Ich mache den Anspruch, dass ich mich dem Anspruch der Wahrheit stelle. Das Wort kriegt sofort die Doppelbedeutung. Ich beanspruche Wahrheit und Richtigkeit für das, was ich sage und tue. Jeder von uns sagt das so. Außer es gibt ja auch Fälle, wo es klar ist, wo wir sagen, nein, das war jetzt falsch und ich habe mich da vertan und Entschuldigung oder so etwas. Aber an sich, wenn wir erstmal so handeln, steckt implizit dieser Anspruch mit drin. Nicht als ein zweiter Akt, sondern in diesem Akt selber mit drin. Und zweitens hat aber dieser Akt ja die Struktur, dass in dem Moment, wo ich beanspruche, beanspruche ich nicht einfach, jetzt hier selber die Wahrheit zu setzen, sondern ich beanspruche, der Wirklichkeit zu entsprechen. Ich erhebe also gar keinen absoluten Anspruch. Das ist so ähnlich wie bei der Sinnfrage, wo auch sagen kann, ich frage erstmal, wozu ist das für mich gut, aber dann frage ich sofort, wozu bin ich denn gut? Also wenn ich nach meinem Sinn frage, frage ich nach meinem Wozu. Das tue ich vielleicht im ersten Schritt meinetwegen, aber eigentlich frage ich doch gerade nach meinem Wozu. Also wenn ich nach mir frage, habe ich schon über mich hinaus gefragt. Das bringt ja ganz knapp so der Augustinus auf den Satz, der sagt, geh in dich zurück, denn innen wohnt die Wahrheit. Und dann sagst du, aber dann musst du aus dir über dich hinausgehen. Also ich gehe von draußen in mich rein und dann von mir über mich hinaus. Denn ich bin ja nicht die Wahrheit, ich bin ja nicht das Licht, sondern gebe nur Zeugnis davon. Dieser Selbstüberstieg, der in der Sinnfrage schon drin steckt, nochmal, die scheinbar so aussieht, als ging es um mich. Und ich kann das ja auch so machen, dass es nur um mich geht. Aber tatsächlich kann ich nur so sagen, dass es um mich geht, dass ich frage, worum geht es mir? Und wenn ich dann wieder sage, mir geht es nur um mich, das kann ja gar nicht sein. Denn wenn ich nur frage, wenn es mir um mich geht, kann ich ja nicht mehr fragen, wozu soll es jetzt mir um mich gehen? Dann sitze ich nämlich gerade da und kann damit nichts anfangen. Nein, das Merkwürdige ist, dass wir wirklich eher sowas sind. Also so eine Art Sicherheitsnadel oder so. Das ist schon eigentümlich, nicht? Wir stecken nicht da drin, sondern wir fallen uns so zu, nicht? Und dann können wir nicht bei uns bleiben, sondern man ist immer schon für irgendwas unterwegs. Sehen Sie auch die Leute, die unbedingt berühmt werden wollen. Für was sind die denn da unterwegs? Dass Hinz und Kunze kennt oder wie, den Namen weiß. Oder dass es, was ich, eine Straße danach gibt oder ein Hemd, das so heißt oder irgendwas, ich weiß es nicht. Also es ist doch wirklich komisch. Also natürlich geht es mir darum, dass ich berühmt werde. Ja, aber berühmt, was heißt das denn jetzt? Bei wem oder was? Erkläre ich also, das Wichtigste ist, was andere von mir denken, dann sind die natürlich wichtiger als ich, ist ja klar. Wenn es mir wichtiger als ich mir bin, was die anderen von mir denken. Ja. Also, dass der Mensch ist wirklich ein geborener, man könnte jetzt etwas pathetisch sagen, ein geborener Diener und will für was da sein. Und die Frage ist nur, welcher Dienst macht mich nicht zum Sklaven? Dann sagt der Seneca, wenn ich Gott diene oder der Wahrheit diene, das macht mich zugleich zum König. Mein Beispiel, da lasse ich dann die Frömmigkeit weg, so wie man zu reden hat, kann man einfach sagen, man ist in einer Diskussion nur dann wirklich souverän, wenn es einem wirklich nur um die Wahrheit geht. Also nicht ums Recht behalten und nicht um das Durchsetzen von irgendeinem Projekt, sondern nur um die Wahrheit. Und da freut man sich, wenn man Recht hat, weil man dann schon vorher Recht hatte. Und man freut sich erst recht, wenn man des Besseren belehrt wird, weil man es dann wenigstens hinterher besser weiß als vorher. Irgendwas kommt aus der Freude nicht mehr raus dann. Nicht? Stimmt dann. Also, und so wird ja deutlich, es gibt keinen Sinn zu sagen, der Mensch ist dem Menschen das Höchste. Hat der Marxismus zwar immer wieder gesagt, aber was soll das? Das ist einfach nicht wahr. Und es war ganz formal gezeigt.
Aber es verhält sich dann doch letztendlich wie beim Diener. Also, wenn ich jetzt die Schuhe gut putze, ja, und da ganz reingehe, wie sage ich, dann bin ich einfach ein guter Diener. Ja?
So ist es, genau das. Und das soll ich ja dann auch sein, nur da kommt wieder noch ein Gedanke jetzt hinein, der Diener selber kann nicht in letzter Instanz sagen, ob er ein guter Diener ist. Sondern das muss immer gegengezeichnet werden.
Aber das zeigt sich dann.
Das zeigt sich durch jemanden, nicht einfach durch ihn. Also deswegen, die christliche Tradition redet und auch die biblische redet von einem Gericht am Schluss. Das heißt, nicht wir können letztlich uns beurteilen, weil wir nicht das Woher unseres Seins sind und auch nicht das Woher unseres Gutseinsollens, muss das ja gemessen werden an dem, von dem das herkommt. Und dann sind wir nochmal wieder über die Autarkie und Autonomie weg. Soll man das jetzt Heteronomie nennen? Fremdgesetzlichkeit? Oder soll man nicht sagen, eben Theonomie, Gott ist eben nicht einfach ein Fremder und nicht ein anderer, sondern er ist ja nicht andere. Da müsste man dann gucken. Aber da geht es dann in 14 Tagen weiter. Schönen Dank.